this without you. I listen to my children bones and the blood in my veins and the wind in my lungs. I'm breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through. And all the morning glows anew. Steal your mind, steal your soul, for still the fire of your love is true. And I'm breathless without you.
Aim some. Im Sumpf, weil 2000 Jahre Abendland sind genug. Im Sumpf, 2000 Jahre Abendland sind genug.
Lonnie Holly hat jahrzehntelang in größter Armut gelebt, als bildender Künstler, Performer, Prediger und Musiker. Erst seit ein paar Jahren bekommt er für sein Tun den Respekt, den er verdient. Lonnie Holly ist 75 und hat soeben sein neues Album Donkey veröffentlicht, mit einem regelrechten Almauftrieb an Stars eines anderen Amerika. Saul Williams, Moore Mother, Angel Bette David, Billy Woods, Mary Lattimore und so weiter. Lonnie Holly ist nun endlich einer von ihnen. Donkey erschien, zufällig oder auch nicht, am selben Tag, an dem der Gangster Donald Trump zum zweiten Mal seine Präsidentschaft antrat. Und Lonnie Holly singt gegen diese monströse Regierung mit Zeilen an wie »Let love be your weapon«. »Das ist nicht mehr von dieser Welt«, denkt sich der hassende Mensch in mir. »Protest with love« heißt der Song, der mich schier zornig macht in seiner Einfalt. Der mich aber auch beschämt, denn für Holly bedeutet Liebe, sich zu kümmern. Und vielleicht ist dieses Kümmern doch eine Art, sich zu wehren. Hollys Waffe ist, mir unbegreiflich, die Liebe und nicht der Hass, den er gegenüber diejenigen empfinden könnte, die ihm ein Leben als Überlebenskampf beschert haben. So christlich bin ich nicht, dass ich den Schweinen das Schweinesystem verzeihen würde. Aber vor diesem großen Humanisten afroamerikanischer Kultur habe ich den höchsten Respekt. Herzlich willkommen, liebe Sumpfgemeinde, in der Sendung mit den verfluchten Ambivalenzen.
About it, protest with love. You're gonna get out there if you're gonna do it. Then protest with love. Let love do its thing. Let love.
Protest with love.
Protest with Love. Ronnie Hollys schrecklich zuversichtliche Antwort auf das Chaos in seinem Heimatland. Auf seinem neuen Album Tunky heißt ein Stück A Change is Gonna Come und ein anderes What's Going On. Es handelt sich dabei aber nicht um Coverversionen der gleichnamigen Klassiker von Sam Cooke und Marvin Gaye aus der Zeit der US-Bürgerrechtsbewegung und Studentenunruhen. Wenn schon, dann sind es Neukontextualisierungen, die die Spur von Hoffnung der Originale weiterverfolgen. Wieder alle Vernunft, sagt der Pessimist in mir. Aber dass man gerade jetzt die Hoffnung nicht aufgeben darf, sagt auch irgendwas in mir, wenn auch so leise, dass ich es kaum höre. Konzerttipp Nummer 1. Am Sonntag, den 11. Mai, gastiert Lonnie Holly gemeinsam mit Moormother beim Donaufestival in Krems. Einen schönen Mehrwert von so open-minded Artists wie Holly ist es, dass sie auch undogmatische Jazzmusiker anziehen, die keine Berührungsängste mit populären Genres wie Funk, Soul oder Hip-Hop haben. Wie zum Beispiel der New Yorker Tenorsaxophonist James Brandon Lewis, der soeben ein Jazzalbum veröffentlicht hat, das man als ideale Einstiegshilfe für Popmenschen mit Angst vor Jazz bezeichnen könnte. Als sein großes Vorbild sieht der Saxophonist in dieser Brückenfunktion den Trompeter Don Cherry, der als gelernter Free-Jazzer offen für so ziemlich alles war, was über den gewohnten Jazz-Horizont hinausging. Bis hin zur Zusammenarbeit mit Lou Reed etwa oder dem Minimal-Music-Herrgott Terry Riley und einmal sogar live mit dem harten Knochen Henry Rollins und seinen Black Flag. James Brandon Lewis' neues Album heißt Apple Cores und darauf findet sich ein Stück mit relaxtem Reggae-Beat und dem seltsamen Titel Prince Eugene. Ich konnte im Netz nicht herausfinden, was Lewis mit diesem berühmten Feldherrn der Habsburger Monarchie zu tun hat. Am 29. April könnte ich ihn das selber fragen. Da spielt, Konzerttipp Nummer 2, das James Brandon Lewis Trio im Wiener Borgi and Bass. Das catchy Prinz Eugen Stück aber, das kann ich euch jetzt schon vorspielen. Jazz für Jazz Angsthasen. Eugene. James Brandon Lewis war das. Live zu Gast im Borgie & Bess am 29. April. Geblasen wird auch in der nächsten Nummer. Gemächlich, wie eine Bläsersektion im Altersheim für Dixieland-Veteranen. Oder in einer Schunkelballade von Hamilton Lighthouser. Dieser große Sänger und Songwriter im besten traditionalistischen Sinn gibt einfach keine Ruhe. Seit dem Absterben seiner Band The Walkman, eine der besten Indie-Acts ever, veröffentlicht Lighthouser im Zweijahrestakt Album um Album. Aufgenommen daheim mit Gattin und den beiden Töchterlein als Background-Chor. Und wenn der Millionärsfreund Aaron Dessner von The National vorbeikommt, dann darf der auch mitsingen. Ich denke mir, so lässt es sich leben und befreit musizieren. Wie auf This Side of the Island, wo mit der Insel nichts Fernes verbunden ist, sondern einfach das Heimatdorf Manhattan. What do I think? Hamilton Lighthouser. What do I think? Von Lighthouses gerade erschienenem Album This Side of the Island. Immer wenn der Walkman-Sänger und Gitarrist was Neues rausbringt, kann man sicher sein, dass sein alter Bandkumpel Walter Martin auch bald mit was Neuem antanzt. Soll mir nur recht sein. Ich mag beide Herren sehr gern.
In unserer Jingle-Serie Würdelos verbettelte Wortspenden hören Sie heute das zottelige Schuhwerk als Wille und Vorstellung.
Ja, Leideln, kalt wärst's, jetzt im Sumpf. Deshalb zieht's euch die Mundwut zu. Grüß euch, euer Hansi Hinterseer.
13-minütige Komposition für drei Stimmen, Violine, Cello und Percussion. Sie stammt vom New Yorker Musiker und Komponisten David Lang, Mitglied des berühmten Avantgarde-Ensembles Bang on a Can und wurde 2014 für die norwegische Vokalgruppe Trio Medieval geschrieben. Ein Jahr später kam das Stück im vielfach preisgekrönten Film Youth von Paolo Sorrentino als Soundtrack zum Einsatz und erlangte so selbst Berühmtheit. Und jetzt kommen der bildende Künstler Andy Holden und seine Band Grubby Mitts ins Spiel, die 2017 vom Kollegen Tom als noch ganz frischen Leiter des Donau Festivals nach Krems eingeladen wurde. Seit damals pflegt Thomas mit Andy Holden einen lose freundschaftlichen Kontakt und für mich fallen da auch gelegentlich ein paar Brosamen ab. Wie unlängst ein E-Mail, in dem Andy mir und natürlich auch dem Herrn Direktor den Link zu Valediction, der neuen EP von Grubby Mitts, zukommen ließ. Eine EP als Abschiedsgruß, gewidmet Andys Lebenspartnerin, der experimentellen Elektronikermusikerin Mira Kalix, die 2022 mit nur 53 Jahren gestorben ist. Andy schreibt, dass Just After Song of Songs für Mira das wertvollste und liebste Musikstück ever war, das nun in der Version des neunköpfigen Ensembles Grubby Mitts auch ein Requiem auf Mira werden sollte. Als eine Art Coverversion mit der eingewobenen Stimme von Mira Kalix selbst und dem Summen eines riesigen Bienenschwarms, den Andy Holden vor Jahren selbst aufgenommen hat, in einem, wie er schreibt, fast religiösen Moment, als ein ganzer Bienenstock um mich herumschwirrte. Warum gerade Bienen? Weil Mira Kalix 20 Jahre lang das Bild einer Biene als ihr Logo verwendet hat. Der Text von Just After Song of Songs handelt von einer verlorenen Liebe und davon, wie der Prozess des Erinnerns selbst uns oft daran hindert, die Person als Ganzes zu erinnern. Stattdessen erinnert man sich an den geliebten Menschen wie an Scherben von zerbrochenem Glas. Nach einem unerwarteten, plötzlichen Tod kann es sich anfühlen, als stünde die Zeit still. Und die hypnotische Wiederholung von Just After Song of Songs spiegelt diese Erfahrung perfekt wider. Soweit Andy Holden zum Tod seiner Lebenspartnerin Mira und der Trauerarbeit via seiner Band Grubby Mitts. Hier kommt deren Adaption dieses Stücks von David Lang in voller Länge von knapp 10 Minuten.
Just your flock. Just your companions, just your kids, just your cheeks, just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved. My breasts and my beloved and my love, just your eyes and my beloved.
Just your cheeks and
Lebenspartnerin, der Musikerin Mira Kallix, mit einer Coverversion dieses Stücks von David Lang, dem Lieblingssong der Verstorbenen. Und während ich da so vor mich hin grabimitte, erkenne ich auf einmal einen Zusammenhang zu meinen paar Worten über Lonnie Hollis Vertrauen darauf, dass Liebe eine Waffe sein kann. Gibt es bei Lonnie Holly also noch Hoffnung, haben Grubby Mitts, die schon auf ihrem 2015er Album What the World Needs Now aufgegeben. Andy Holden hat dem Albumtitel noch die Paraphrase eines Kafka-Zitats beigefügt. There is hope, but not for us. Und ein Stück des Albums heißt dann fast schon programmatisch Pessimism of the Intellect, Optimism of the Will. Aber was ist denn der Optimismus des Willens anderes als ein Zwangsoptimismus? Eine Hoffnung und Zuversicht wider besseres Wissen? Dann wäre Lonnie Hollis Vertrauen in eine gute Zukunft nichts anderes als naive Gläubigkeit. Als Pessimist fürchte ich, dass es genau das ist. Fact forever. Letzte Flucht hin zu Grubby Mitts. Auf deren EP Valediction findet sich auch eine Neuinterpretation eines Stücks von What the World Needs Now. Das Stück Mountain and I. Und jetzt steht dazu noch in Klammer For Mira. Im Beipackzettel steht, dass Mountain and I sich melodisch ein wenig an die Alpensymphonie von Richard Strauss anlehnt. Als Klassik-Ignorant kann ich das nur zur Kenntnis nehmen. Als Popner allerdings erkenne ich eine Ähnlichkeit zu Brian Enos todtrauriger Bergbesteigungshymne Taking Tiger Mountain by Strategy. Auch da geht es textlich immer bergauf und bergauf, aber Duktus und Sound des Songs verweisen auf das genaue Gegenteil. Alles geht bergab und den Bach runter. Die am Ende wiederholte Zeile sagt es dann, wie es ist. We sat together, the mountain and I, until only the mountain remained. Grubby Mitts, Mountain and I, for Mira. Mountain and I, Das waren Grubby Mitts aus der ostenglischen Stadt Bedford. Valediction heißt der neue EP. Das neue Album soll im Frühsommer erscheinen. Sein Titel ist genial. Love in the Misanthropocene. Die Liebe im Misanthropozän. Womit wir wieder im Dystopischen gelandet wären. Dem guten Lonnie Holly zum Trotz. Nehmt das zum Trost, liebe Leute. Ganz druckfrisch und wieder ganz groß. Clean Heart vom neuen Perfume Genius Album Glory. Und immer wieder geht die Sonne auf. Zumindest im Refrain.
Rolling undercurrent, I used to hide out for days. Holding every note until it breaks. Time, it makes a clean heart when you're miles away from it all. And the dream is gone. It's only dust kicked up and lost. Finding an end in some. Pulled downstream, held from beneath until the body.
Depressive Toleranz und depressive Solidarität. Gute Nacht sagen.
brüllt Oma.
Von den Desperate Housewives bis zu den Vorstadtweibern, vom Zuckerlrosa der Gated Communities bis zum Gackerlgelb der Stadtrand-Gewerbezonen, von Skatepunks vor den US-Shopping-Malls bis hin zu den Hinterhof-Rappern in Österreich. In den USA ist Suburbia der beliebteste Siedlungsraum. Da kann David Lynch in seinem Klassiker Blue Velvet Roy Orbison als Todesschlager deuten und noch so viele abgeschnittene Ohren unter dem Rasen des Vorgartens ausbuddeln. Es hilft nichts.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right. I close my eyes then I drift away
man traditionell weniger auf Plansiedlungen und Gartenstädte, sondern träumt den Traum vom Eigenheim im Grünen. Aber auch bei uns gibt's nicht nur glückliche Familien, die neben dem Swimmingpool endlose Grillpartys feiern. Der Häuselbau erzeugt Zersiedelung. Nebenan sterben die Dörfer und Kleinstädte, während täglich 16 Fußballfelder versiegelt werden. Trotzdem rangiert das Häuselbauen nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste. Die Fantasie des finanzierbaren Glücks im Grünen bleibt mächtig. In den USA sind die Suburbs nach einer Phase der Aufwertung der einst darniederliegenden Städte angeblich nun wieder beliebter, was auch an den gestiegenen Immobilienpreisen in den Cities liegen mag. Vor allem ärmere Städte in den USA verlieren momentan an Bevölkerung, was wiederum Probleme für die Finanzierung der Infrastruktur schafft. Also wieder einmal, wie schon nach dem Zweiten Weltkrieg, zurück nach Suburbia. Dorthin, wo die Popkultur so lange die Vorhölle der Langeweile erblickt hat und immer wieder nur einen Wunsch geäußert hat, nämlich abzuhauen? Andererseits werden Junge auch mal älter und andere Junge sind sowieso immer anders. In Suburbia ist die Welt für andere in Ordnung, zum Beispiel für Waffennahen, die ganze Keller vollräumen mit ihren Sammlungen. Unglaubliche Beweisfotos davon kann man in einer derzeit laufenden Ausstellung im Architekturzentrum Wien sehen. Suburbia, Leben im amerikanischen Traum, heißt sie, und konfrontiert den Wunsch nach dem Eigenheim mit zwei Autos, zwei Kindern und zwei Geschlechtern mit der Wirklichkeit.
obliteration. Night in faces.
Hinzu gesellt sich auch ein Blick auf die österreichische Übersetzung des Konzepts Suburbia. Die zeigt sich in der Vorstadt oder auch im urbanen Raum. In jener Ordnung, die weder Fisch noch Fleisch, weder Stadt noch Land mehr ist. Auch in Österreich werden übrigens mittlerweile Plansiedlungen im Stil der US-Vorbilder gebaut. Noch wenige, etwa ein Klein-Dubai in Grafenwörth, in dem man nicht zwangsläufig so leben muss wie in Ulrich Seidels bitterböser Suburbia-Abrechnung. Hundstage. Und es gibt, das zeigt die Suburbia-Ausstellung zum Glück ebenfalls, auch Alternativen zur Zersiedelung, die immer auch Vereinzelung bedeutet. Mehrgenerationen-Wohnprojekte oder andere Formen kollektiver Raumnutzung. Auch in der Vorstadt, auch im zersiedelten Raum, nicht nur in den verdichteten Städten. Hören wir jetzt gleich dazu mehr im Gespräch mit den beiden Kuratorinnen Katharina Ritter und Agnes Wyskitenski. Davor aber gibt's noch eine paradigmatische Nummer, die das Klischee von Suburbia zu einem Hit auffrisiert hat. Suburbia von den Pet Shop Boys. Wir fahren, fahren, fahren mit der Vorortbahn.
Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell.
beginne vielleicht mit einem persönlichen Erlebnis. Als ich das erste Mal in New York war, habe ich nicht in New York gewohnt, sondern so 50 Kilometer, schätze ich, entfernt und musste dort mit einer Vorortlinie herausfahren, also nach Suburbia. Und als ich den ersten Abend dort ankam, stieg ich aus dem Zug aus und ging zu Fuß zu der Wohnsiedlung, wo ich gewohnt habe. Und nach 200 Metern hat mich ein Polizeiwagen mit Blaulicht gestoppt und mich gefragt, was ich hier tue. Ist das eine typische Erfahrung für die US-Vorstadt?
Als Europäerin würde ich sagen, ja, weil ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war allerdings dann schon Ende der 90er Jahre 5 Wochen in Florida in so einer Community mit damals Kleinstkind, also Kinderwagen, und bin einfach mit dem Kinderwagen spazieren gegangen, wie man das halt so macht mit Kindern, und bin auch mehrfach aufgehalten worden, was ich jetzt genau hier tue, weil einfach niemand zu Fuß geht von A nach B.
Stichwort Autofahren, Mobilität, das war ja nicht immer so in den USA. Die USA war ja zunächst ein Territorium, das besiedelt wurde und erschlossen wurde, vor allem durch die Eisenbahn. Auch Städte wie Los Angeles hatten ein sehr dichtes und ausgeprägtes Netz an öffentlichem Verkehr. Wie kam es dann eigentlich dazu, dass dieser Schwenk zum Auto, zum Individualverkehr und damit auch zu so einer Suburbanisierung stattgefunden hat?
Es hat sich dann eben durch diesen Boom der Autoindustrie, vor allem dieses Ford T-Modells, dann dazu hinentwickelt, dass es einfach mehr Straßen, also es gab dann auch diesen Federal Highway Act, der das auch ganz gezielt gefördert hat, Highways zu bauen. Und dadurch hat sich die ganze Mobilität dann auch umgestellt, immer mehr hin zu Auto, und wurde natürlich auch ganz gezielt auch gefördert von der Autoindustrie, diesen Switch.
Es gibt ja offenbar, die Ausstellung erzählt es zumindest so, eine Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg. Die heimkehrenden Soldaten haben sozusagen diesen amerikanischen Traum in Form der Eigenheime sozusagen gelebt. Inwiefern ist das eigentlich auch der Ausdruck eines Systemwettbewerbs gewesen? Also zwischen einem individualisierten kapitalistischen Westen und einem sozialistischen Osten.
Ich glaube, da war natürlich diese Idee der Häuselbesitzer oder der Eigenheimbesitzer sowohl in den USA als auch dann transportiert nach Europa einfach das Mittel der Wahl, um gegen kommunistisches Gedankengut gegenzusteuern, weil man einfach als Hausbesitzer, als Grundbesitzer natürlich immer Angst vor Enteignung haben wird und daher nicht so empfänglich ist. Und so schon in den 40er Jahren in Amerika war halt dieser Slogan, also ein Land der Eigenheimbesitzer ist unbesiegbar. Und das wurde dann auch ganz massiv nach Europa transferiert. Natürlich dann mit dem Hausbau braucht das Auto, es braucht dann die eigene Waschmaschine und den eigenen Geschirrspüler.
Fernseher.
Natürlich, zuallererst den Fernseher. Aber das Wichtige war ja, dass es dann jeder braucht. Also während man ja in den Mietskasernen unten vielleicht einfach eine Waschküche hatte oder halt rübergegangen ist zum Fernschauen, war ja das Wichtige, dass jeder einzelne Haushalt dann seine eigene Waschmaschine hat. Und das fördert den Konsum, und das ist dann das, was zum Wirtschaftswunder geführt hat. She sings and she's punched the clock. These days my life, I feel it has no purpose. But late at night the feelings swim in the surface. Cause on the surface the city lights shine.
der dieses amerikanischen Traums in der Vorstadt ansieht, dann schaut das ja eigentlich sehr gleichförmig aus. Der Konsumstil ist sehr vergleichbar, aber natürlich nicht für alle. Davon erzählt die Ausstellung ja auch. Es gibt Klassenschranken, es gibt ethnische Segregationen. Wie genau ist das abgelaufen?
Es hat einmal damit begonnen, dass es für die rückkehrenden Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg eben diese Förderung gab von speziellen Krediten für den Hauskauf. Und das galt aber nur für die weißen Soldaten, die zurückgekommen sind, und nicht für die afroamerikanische Bevölkerung zum Beispiel. Es wurde dann in den 60ern immer mehr geöffnet. Heute sind die Suburbs natürlich viel diverser geworden, aber trotzdem gibt es eine ethnische Segregation. Zum Beispiel gibt es eine Arbeit von der Jessica Chu, die heißt Suburban Chinatown. Und da geht es um die Siedlung in Monterey Park, die eben eine Einfamilienhaussiedlung ist, wo vor allem vietnamesische, chinesische, taiwanesische ImmigrantInnen leben.
Eine US-Besonderheit ist ja auch die Tatsache, dass die Innenstädte, also die Inner Cities, von diversen Problemen sozusagen heimgesucht wurden. Ganz besonders jetzt zum Beispiel so eine Stadt wie Detroit, aber auch viele andere. Auch das hat ja offenbar den Boom des Umziehens in Vorstädte, vor allem für weiße Mittelschichten, gefördert. Das ist ja doch auch ein großer Unterschied eigentlich zur Situation in New York und in Europa.
Ja, war aber auch politisch wirklich so gewollt, dass die Städte ausgehungert werden und sämtliche Förderungen, Unterstützungen wirklich in die Fläche, also in die Suburbs gingen.
Und warum eigentlich?
Eigentlich um diese Segregation zu unterstützen. Also praktisch die weiße Mittelschicht sollte in die Fläche, also die moralisch gefestigte sittliche Familie. Und alles, was jetzt unmoralisch ist, ist dann der Hort der Städte.
Ein anderes Phänomen, das auch aus dem US-amerikanischen Kontext ausgestrahlt hat in die ganze Welt, ist die Existenzform Gated Communities. Wann entstehen die und aus welchem Bedürfnis heraus?
Also ich glaube, die ersten, die wir da in der Ausstellung haben, sind Ende des 19. Jahrhunderts, sind so die ersten.
So früh schon?
So früh schon, ja. Also,
wurden sie damals auch schon so genannt?
Ja, sie, glaube ich, wurden auch schon damals so genannt. Und das waren halt diese, was bei uns jetzt als Sommerfrische, wir so im Kopf haben, also die, bei uns war es die Aristokratie, in Amerika war es halt die gehobene oder die oberste Bürgerschicht, die sich's leisten konnte. Und aus der Motivation heraus, dass die Städte durch die Industrialisierung halt unwirtliche Städte waren. Es war laut und es hat gestunken und die Wohnverhältnisse waren desolat. Und aus dieser Idee heraus ist eben dieser Zug zur Natur oder dass man überhaupt in der Natur wohnen kann und praktisch die ersten Pendler, das hat halt schon sehr früh begonnen in Amerika. Und da gibt es eben auch schon die ersten Siedlungen, die wirklich als so Gated Community geplant waren und auch errichtet wurden. Dass die damals, ich glaube, damals war dieses Gated wahrscheinlich nicht so sehr dieses Sicherheitsausgrenzung oder Eingrenzungsgefühl, sondern mehr, dass es eine geschlossene Gesellschaft war, weil sie halt auch
oder wie so eine Blase vielleicht auch, oder eine Community.
Eine alte Frau wankt im Torkeltanz aus einem Café. Es ist irgendwo Nacht in Amerika. Gated Communities sind nicht zu sehen. Eine Ahnung von Trailer Park in der Nähe liegt aber in der Luft. Sometimes a drink feels like a family, singt die Indie-Pop-Folk-Sängerin Mitski. Und ein Gospelchor antwortet mit Family und dann They Break You Right Back. Das dazugehörige Album heißt The Land is Inhospitable. Diese Ansage über das Feindschaftliche in dem Land stammt aber aus einer Zeit, in der Trump noch nicht über Suburbia und den Rest der USA geherrscht hat.
There's a bug like a